Entschuldigung, ich bin Furz. Ich habe hier versehentlich etwas fallen lassen. Wie es zu diesem Satz kommt, erzähle ich euch und meiner Schwester Millie in der heutigen Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact_podcast. Also, seid gespannt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch Christina.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Millie und Christina.
Hallo Christina.
Hi Millie.
Schön, dich zu hören.
Ja, freut mich auch sehr. Ich freue mich auch immer, dich zu hören und dein kleines Stimmchen.
Kleines Stimmchen, genau.
Nein, eine große, wunderbare Stimme. Ich habe dir heute eine Folge mitgebracht und der Titel meiner Folge heißt »Wenn Freud eine Frau wäre«. Und es geht um Karen Horney. Verrät dir der Titel schon etwas, über was es heute gehen könnte? Ich sage den Titel nochmal, wenn Freud eine Frau wäre.
Danke, das war sehr hilfreich, dass du das nochmal so betont hast. Erinnert mich an Sigmund Freud, einen Psychologen, glaube ich, war er, ne?
Mhm.
Ja, also um Psychologie würde ich es jetzt vermuten.
Ja, da liegst du schon ganz richtig. Ich zeige dir trotzdem mal ein Foto von der Karen. Ich schicke dir das eben, ja, wo du gerne beschreiben kannst, was du siehst und wie sie auf dich wirkt und ob du vielleicht noch eine andere Idee hast, was Karen so in ihrem Leben getrieben haben könnte.
Das Foto ist auf jeden Fall sehr cool. Das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ich würde sagen, eine ältere Frau, vielleicht so um die 60. Auch wenn es schwarz-weiß ist, wirkt es, als wäre sie braun gebrannt und blond, mit kurzen blonden Haaren, so ein bisschen Locken. Und sie trägt in der rechten, also sie sitzt an einem Tisch, in der rechten Hand hält sie ein Glas und in der linken Hand eine Zigarette. Und auf dem Tisch steht noch ein Glas und vor ihr, glaube ich, Streichhölzer. Sie trägt eine Strickjacke und lacht ziemlich offen und entspannt in die Kamera, finde ich. Also so ein bisschen zurückgelehnt und sieht aus, als könnte man einen guten Abend mit ihr verbringen. Es sieht irgendwie für mich so aus, als hätte sie Whisky im Glas. Ich glaube, das stimmt nicht, aber so wirkt das irgendwie mit der Zigarette.
Auf jeden Fall irgendwas Alkoholisches, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall irgendwie so, ja, finde ich schon. Also es ist kein Wasserglas oder kein Wasser im Glas, genau.
Ja.
Also ehrlich gesagt, so viel mehr weiß ich von Sigmund Freud nicht, außer also dieses Über-Ich und sowas und Unterbewusstsein und solche Themen. Deswegen bleibe ich trotzdem bei Psychologie, auch wenn sie eher aussieht, ich weiß auch nicht, ich finde, das wirkt gerade fast, als wäre sie auf Expedition im Dschungel oder so.
Also sie ist auf dem Foto in Mexiko, das kann ich dir schon mal sagen.
Ah, ja.
Aber sie ist tatsächlich eine deutsch-amerikanische Psychiaterin und eine Vertreterin der Neopsychoanalyse. Und die Neopsychoanalyse ist eine Entwicklung aus der Psychoanalyse, unter anderem eben von, du hast es schon gesagt, Sigmund Freud.
Ja.
Denn Karen hat nicht die tatsächlich frauenfeindliche Weiblichkeitstheorie Freuds gelernt, deswegen ist es eine Entwicklung aus dieser Psychoanalyse, sondern kam zu der Erkenntnis, dass kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen, Strukturen und die Position der Frau mitbestimmen. Sprich, die Frau ist nicht nur mit ihren körperlichen Merkmalen zu begreifen, so hat es oft Freud formuliert, sondern auch mit ihrer Umgebung und ihrer Erziehung. Während Sigmund Freud 1933 noch vom Rätsel der Weiblichkeit sprach, fand Karen Horney bereits Antworten. Ich werde dir im Laufe der Geschichte noch ein paar ausgewählte Beispiele dafür nennen, also wo wirklich diese Abgrenzung zwischen Karen und Sigmund Freud ist. Karen gilt damit als eine der wichtigsten Vertreterinnen einer psychoanalytischen Theorie der Weiblichkeit bzw. pflanzte die theoretische Wurzel des psychoanalytischen Feminismus. Sie entwickelte diesen Gedanken, der von der zweiten Frauenbewegung und den feministischen Theoretikern bis zur heutigen Gegenwart ausdifferenziert und empirisch belegt wurde. Also auf ihren psychoanalytischen Theorien hat sich auch eben teilweise der Feminismus aufgebaut. Ihr unkonventioneller Denkstil und ihre Kritik an der orthodoxen Psychoanalyse, also orthodoxe Psychoanalyse ist eben diese Psychoanalyse, die auch der Sigmund Freud gelehrt hat, brachten ihr allerdings nicht nur große Anerkennung, sondern auch ähnlich viel Ablehnung, weil es eben was anderes war. Sie hat halt eben andere Sachen gelernt oder sich davon abgegrenzt. Karens Arbeiten zum Themenkreis Weiblichkeit waren nämlich eine große Herausforderung für Freud und seine Anhänger der orthodoxen Psychoanalyse. Doch wer war Karen Horney? Karen Horney, geborene Danielsen, wurde 1885 in Hamburg geboren. Ihr Vater kam aus Norwegen, ließ sich in Deutschland nieder und arbeitete als Kapitän bei der damals weltweit größten Schifffahrtslinie, Hapag. Oder Hapag, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Bei Karens Geburt war ihr Vater bereits 50 Jahre alt, da er schon mal verheiratet war und aus erster Ehe 4 Kinder hatte. Seine erste Frau allerdings starb. Ihr Vater war tief im evangelischen Christentum verwurzelt. Die Religiosität des Vaters kann sie allerdings nicht viel abgewinnen und klagt über seine Bekehrungsreden und die endlosen Gebete. Sie lehnt den Vater als Heuchler ab, der Ansprüche an andere stellt, die er selber nicht erfüllen kann. Das führte dazu, dass Karen ein außerordentlich spannungsvolles Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Ihre Mutter entstammte einer wohlhabenden niederländischen Familie und ist im Gegensatz zu ihrem 17 Jahre älteren Ehemann, also Karens Vater, freidenkerisch und aufgeklärt. Karen liebte ihre Mutter sehr und war stets um sie besorgt. Das ging vor allem aus Karens Tagebüchern hervor, die sie vom 13. bis zum 26. Lebensjahr schrieb. In diesen Tagebüchern ist auch zu lesen, dass sich die Auseinandersetzung mit dem konservativ denkenden, streng religiösen Vater durch ihre ganze Kindheit und Jugend zog. Anders als ihr älterer Bruder sollte sie eigentlich nämlich nicht auf das Gymnasium gehen. Mit der Unterstützung ihrer Mutter und ihrem Bruder gelang es ihr dann aber doch, die väterliche Erlaubnis für eine akademische Ausbildung zu bekommen. So wechselte sie 1897 die Schule, um ihr Abitur zu machen und danach auch Medizin studieren zu können. 1904 ließen sich ihre Eltern scheiden und gegen den Wunsch ihres Vaters, aber unterstützt wieder von ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder, begann Karen, damals noch Danielsen, 1906 als eine der ersten Frauen in Deutschland ein Medizinstudium in Freiburg. Das war ein großer emanzipatorischer Schritt, den Karen da wagte. Nicht nur mit ihrer Studienwahl sprengte sie die alte Rollenmuster, sondern auch mit ihrem Lebensstil. 2350 Studierende waren dort in jenem Sommersemester immatrikuliert. Was schätzt du, wie viele von diesen 2350 Studierende Frauen waren?
20.
Ach, ja, ein bisschen mehr. Also es waren 58, also okay. Prozentual knapp 2,5%.
Ach, krass.
Waren es Frauen. Eine Gruppe von Freundinnen und Freunden entstand, zu der unter anderem auch Oscar Horney gehörte. Die beiden wurden ein Paar und zogen zusammen mit Karens Mutter erst nach Göttingen, wo Karen ihr erstes klinisches Semester absolvierte, und dann zu ihrem Physikum an Charité nach Berlin. 1909 heiraten Oscar und Karen und aus Karen Danielsen wird Karen Horney und sie bekamen 2 Jahre später das erste ihrer 3 gemeinsamen Kinder. Durch diese außergewöhnliche Belastung, also Medizinstudentin in einer männerbestimmten universitären Welt und als junge Mutter, fühlte Karen sich tief erschöpft, apathisch und depressiv. Sie erfuhr über Freunde von einer Möglichkeit einer Psychoanalyse bei dem bekannten Freud-Schüler Karl Abraham. Abraham hatte gerade 2 Jahre zuvor seine psychoanalytische Praxis eröffnet und nun war Karen Horney auch eine der ersten, die sich in eine therapeutische Analyse begab. Obwohl ihr diese 500-stündige Intervallanalyse, also es war über mehrere Jahre erstreckt, bis zu einem gewissen Grad helfen konnte, hatte sie sich eigentlich mehr davon erhofft. Möglicherweise erwachte auch in diesem Zusammenhang ihr Interesse und ihre Differenzierung für und zu den Lehren von Sigmund Freud. Im Februar 1911, kurz vor der Entbindung ihrer ältesten Tochter Brigitte, die übrigens auch eine bekannte deutsche Schauspielerin wurde, starb ihre Mutter nach einem Schlaganfall. Trotz allem konnte Karen Horney das Medizinstudium mit dem Staatsexamen abschließen. Bereits am 18. Januar 1912 stellte sie sich bei der Berliner Psychoanalytischen Vereinigung mit dem Vortrag Ergebnisse der Psychoanalyse für die Sexualpädagogik des frühen Kindesalters vor und wurde am 31. März 1912 in der Vereinigung als Frau Dr. Horney aufgenommen, obwohl sie erst am 14. Januar 1915, also 3 Jahre später, bei Karl Bonhoeffer, dem damaligen Inhaber des Lehrstuhls für Psychiatrie und Neurologie an der Charité, über posttraumatische Psychosen nach Kopfverletzungen promoviert wurde. Sprich, sie hat ihr Staatsexamen gemacht, wurde da schon als Frau Dr. Horney aufgenommen, hat aber erst 3 Jahre später bei Karl Bonhoeffer promoviert. Abraham schrieb über diese Arbeit anerkennend an Sigmund Freud, dass Karen Horney eine wirkliche Durchdringung des Stoffs gelungen sei. Also ein großes Lob von Abraham über Karen Horney. Jetzt habe ich dir ja gerade so ein bisschen erzählt, bei wem sie promoviert hat und so weiter. Bist du da bei irgendeinem dieser Namen hellhörig geworden? Und wenn ja, bei welchem?
Ja, beim Bonhoeffer.
Ja, genau. Ich auch, als ich das gelesen habe.
Ja.
Und zwar ist eben der Name Bonhoeffer relativ bekannt. Und er war eben ihr Doktorvater. Und ich bringe den einmal ganz kurz in den Zusammenhang. Also es gibt jetzt einen kleinen Exkurs, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Also Karl Bonhoeffer, der damalige Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Neurologie an der Charité und ihr Doktorvater, hatte insgesamt 8 Kinder. Mhm. Und von denen 6 Kinder, Also von den 8 Kindern haben 6 einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Oh,
unter anderem, ja, unter anderem, und wenn sie das nicht selber haben, ich glaube, 2 seiner Töchter haben keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, davon hat dann aber der Ehemann einen Wikipedia-Eintrag. Also es ist eine sehr ereignisreiche oder sehr viel passiert, sodass sich das alles gelohnt hat, dann niederzuschreiben. Also unter anderem, jetzt die bekanntesten oder für mich bekanntesten, unter anderem seinen Sohn Dietrich Bonhoeffer, der als protestantischer Theologe und Mitglied der Bekennenden Kirche im April 1943 verhaftet wurde und kurz vor Kriegsende im April 1945 als Widerstandskämpfer hängt wurde. Da gibt es relativ viel zu. Und daher kenne ich den Namen auch, glaube ich, vorwiegend. Dein weiterer Sohn, Klaus Bonhoeffer, war Jurist und kämpfte auch im Widerstand. Und er wurde auch zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der SS in der Nähe eines Bahnhofs erschossen. Und dann gab es noch Karl Friedrich Bonhoeffer. Das war ein deutscher Chemiker, der von 1923 bis 1930 Assistent bei einem sogenannten Fritz Haber war. Und Fritz Haber kennen wir als Ehemann von Clara Immerwahr aus der zweiten Folge.
Oh ja.
Dessen Geschichte wirklich total interessant ist.
Ja. Ach krass, wow. Alles auf diesen, wie ist er jetzt nochmal, Klaus oder Karl?
Ihr Doktorvater hieß Karl.
Karl Bonhoeffer.
Genau.
Boah, ja, das ist echt sehr interessant.
Ja. Fand ich auch total. Also da habe ich mir dann auch nochmal einiges zu durchgelesen. Ich habe es versucht, sehr ganz zusammenzufassen, damit es nicht, aber es war total interessant, da auch wieder ein bisschen reinzulesen. Und wie auch so diese Zusammenhänge da immer entstehen oder bestehen, finde ich immer auch ganz spannend. Okay, also in den folgenden Jahren beteiligte Karen sich am Aufbau des Berliner Psychoanalytischen Instituts und eröffnete 1919 sogar eine eigene psychoanalytische Praxis in Berlin. Sie empfing aber auch Patienten zu Hause. Die meisten ihrer Patienten waren minderbemittelt und beglichen ihre Behandlungsrechnungen mit Dienstleistung oder mit Naturalien. Um 1924 herum herrschte die Euphorie der psychoanalytischen Pionierzeit und erfasste auch die Familien einiger Psychoanalytiker, die ihre Kinder zur prophylaktischen Analyse schickten. Und zwar schickten sie zu einer prophylaktischen Analyse zu einer gewissen Melanie Klein. Denn angeblich könne eine frühzeitige Analyse die Entwicklung einer Neurose im Erwachsenenalter verhindern. Auch Karen Horney schickte ihre 3 Kinder zu Melanie Klein in die Analyse. Brigitte, die älteste Tochter, weigerte sich zur Analyse zu gehen. Marianne, die zweite, radelte 2 Jahre lang zu Melanie Kleins Villa. Sie sagt darüber, geschadet habe ihr die Analyse nicht. Renate, die jüngste Horney-Tochter, wusste Folgendes zu berichten. Jetzt ein Zitat aus dem Buch. Als ich auf der harten Analysen-Couch lag, forderte Melanie mich dazu auf, über meine Gedanken und Träume zu sprechen. Ich war eine gesunde, lebhafte 8-Jährige und erzählte ihr, wie ich auf Bäume kletterte und von Indianer spielen. Die lange Antwort der Therapeutin erschreckte mein unschuldiges Gemüt. Sie sagte, dass sich all meine Gedanken um meinen Penisneid und anale Spiele drehen würden. Obwohl ich stolz darauf war, die lange Reise mit Bus und U-Bahn zu ihrer Praxis alleine zu bewältigen, fand ich doch bald heraus, wie ich möglichst langsam zu ihr gelangen konnte. Ich kam spät an, legte mich nicht auf, sondern tauchte unter die schreckliche Couch und presste die Finger fest in meine Ohren. Schreckliche Albträume verfolgten mich in der Nacht. Aber an einem regnerischen Nachmittag, als ich nicht wusste, was ich machen sollte, schlug ich einer Freundin vor, Briefe an die Nachbarn zu schreiben und sie in ihre Briefkästen zu schmeißen. Ich hatte großen Spaß dabei, alles, was ich auf der Couch gelernt hatte, aufzuschreiben und die Briefe mit »Grüße von deinem Furz« zu unterschreiben. Es dauerte nicht lange und meine Briefe kamen mit indignierten Kommentaren zurück nach Hause, wie meine Eltern wohl gelacht haben mögen. Aber mein Vater sagte mir mit allerstrengster Miene, »Naki, du musst jetzt zu jedem Haus, bei dem du einen Brief hinterlassen hast, gehen und sagen, Entschuldigung, ich bin Furz, ich habe hier versehentlich etwas fallen lassen.« Mit Tränen der Scham ging ich vor der ersten Tür auf und ab und musste läuten, weil ich es versprochen hatte. Ein Hausmädchen öffnete, ich ratterte meinen Satz runter und rannte weg. Zu Hause bettelte ich, bitte, ist nicht ein Haus genug. Meine Eltern brachen ein Lachen aus. Meine Mutter nahm mich in die Arme und sagte, so viel zur Kinderanalyse.
Liebe Grüße, Furz. Das finde ich sehr gut.
Ich finde das alles, Entschuldigung, ich bin Furz. Ich habe hier versehentlich etwas fallen lassen.
Das hat mich auch sehr erheitert.
Ja,
aber irgendwie tut es mir auch leid für die kleine Maus. Also, die scheint sehr geschockt geworden zu sein von dieser Analyse.
Ja, definitiv, definitiv. 1926 trennten Karen und Oscar Horney sich. Karen lebte bis 1932 in Berlin und war Mitbegründerin des Berliner Psychoanalytischen Instituts. Horne wurde als warmherzige Lehranalytikerin und beliebte Dozentin geschätzt und kämpfte um ihre persönliche Verwirklichung. Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre vertrat sie in 14 Aufsätzen ihre von Freud abweichende Auffassung zur weiblichen Sexualität. Horne hat sich von Sigmund Freud nie richtig abgewendet, aber sie hat seine Begrifflichkeit und seine Vorstellung vom Seelenleben des Menschen an vielen Stellen völlig überarbeitet und ist nach ihrer Übersiedlung in die USA im Jahre 1932 nach und nach zu einer gravierenden, andersartigen Sichtweise auf zentrale psychoanalytische Begriffe und zur Erklärung menschlicher Probleme gekommen. Und das brachte ihr nicht nur Anerkennung, dass sie eben so eine neue Denkweise hat, sondern auch viel Ablehnung. Warum ist sie in die USA übergesiedelt? Sie hatte eine Einladung von Franz Alexander bekommen, 1932 in die USA zu kommen und ist dann mit ihren zwei jüngeren Töchtern nach Chicago gezogen. Sie arbeitete dort als zwei Jahre als stellvertretende Direktorin des Psychoanalytischen Instituts. Dann hat sie aber auch Meinungsverschiedenheiten mit Alexander bekommen und wechselte nach New York, wo sie von 34 bis 41 dem Lehrkörper des New York Psychoanalytischen Instituts angehörte. Dort führte sie in deutlicher Abgrenzung zu Freud neue kulturelle und soziologische Komponente in die Theorie der Neurosenentstehung ein. Also ich muss sagen, dass Karen Horney und auch Sigmund Freud immense und bedeutende Arbeit in der Psychoanalyse hervorgebracht haben. Und zwar in einer Menge, die den Podcast hier komplett sprengen würde. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die beide beschrieben haben, analysiert haben, Theorien aufgestellt haben. Deswegen habe ich dir jetzt nur ein paar Beispiele mitgebracht, die das unterschiedliche Denken von Karen Horney und Sigmund Freud verdeutlichen sollen. Und auch selbst diese einzelnen Theorien sind eigentlich so komplex und differenziert auch beschrieben, dass ich wirklich viel weggelassen habe und versucht habe, es möglichst simpel zu erläutern. Wohl wissen, dass die Psychoanalytikerinnen wahrscheinlich ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie meine Erklärung jetzt lauschen. Aber es erschien mir so etwas einfacher. Also, bevor wir aber zu den Beispielen von der Abgrenzung Karen Horney zu Sigmund Freud kommen, wollte ich dich fragen, du hast die, glaube ich, am Anfang schon gesagt, welche Theorien du von Sigmund Freud kennst.
Das sind jetzt, glaube ich, nicht besonders viele. Ich weiß dieses Über-Ich, also so dieses, ich glaube, jetzt würde man wahrscheinlich Unterbewusstsein sagen, was mit agiert. Genau, und ich erinnere mich gerade, wo du das vorhin kurz mit diesen analen Phasen oder sonst was gesagt hast, dass das, glaube ich, auch von Freud kommt, irgendwie so ein bisschen dieses, ich krieg's gerade nicht mehr so richtig hin.
Die orale, anale, phallische,
genau,
und Genitalphase.
Genau, die man also in der Kindesentwicklung quasi durchmacht.
Ja.
Genau, das sind, glaube ich, so die beiden Sachen, ohne dass ich jetzt jemals tiefer mich damit beschäftigt hätte, außer vielleicht in meiner Kindheit. genau.
Ja, also genau, es gibt halt, genau, dieses, das er beschrieben hat, dass das Bewusstsein aus drei Teilen besteht, das hast du gerade schon gesagt, über Ich, Ich und Es.
Ah ja, genau.
Und das Unterbewusstsein und das Vorbewusstsein, das wird dort auch noch beschrieben, also das Über-Ich ist nicht und grundsätzlich das Unterbewusstsein, sondern das ist davon abzugrenzen.
Ah.
Er sagt auch, dass das menschliche Verhalten eben stark durch unbewusste Kräfte beeinflusst wird, Triebe zum Beispiel. Und die psychosexuellen Entwicklungsstadien hatten wir gerade. Dann gibt es noch so Schlagwörter, die mir zumindest so direkt eingefallen sind, ist Penisneid und Oedipus-Komplex.
Mhm.
Und ich habe dir jetzt, glaube ich, vier Beispiele mitgebracht. Eins davon ist die phallische Phase. Das ist die erste Theorie, die wir besprechen. Die phallische Phase dauert etwa vom 3. bis zum 5. Lebensjahr. In dieser Phase richtet sich der Großteil der Aufmerksamkeit auf die Erforschung des eigenen Körpers, sowie Anfassen, Entdecken des Penis und der Klitoris und so weiter. Sigmund Freud nahm an, dass sich die kindliche Sexualität von der des Erwachsenen daran unterscheidet, dass die Vagina bis zur Pubertät als erogene Zone unentdeckt bleibt. Das hielt Horney oder Karen für zweifelhaft. Und sie hielt dagegen, dass vaginale Organgefühle und vaginale Onanie bei kleinen Mädchen für eine, also das war eine empirische Tatsache. Und das, deswegen hat sie angenommen, dass das Unentdecktsein der Vagina tatsächlich eine Verleugnung der Vagina sei. Dahinter stecke die männliche Kastrationsangst als eine Antwort des Ichs auf seine Weiblichkeitswünsche. Na, also es geht eben nicht darum, dass sie nicht erkannt wurde, die Vagina als Kind, sondern dass man sie auch teilweise einfach auch nicht so gut sieht, wie zum Beispiel im Penis.
Ja.
Und dass man sie dadurch auch eher Verleumdung hat, weil da eine Angst hinterstand, also diese Kastrationsangst. Und nicht unbedingt, dass man gesagt hat, okay, die gibt's in der phallischen Phase gar nicht. Die Karen schreibt in ihrem 1932 erschienenen Aufsatz, die Angst vor der Frau Aus dem anatomischen Geschlechtsunterscheidung ergibt sich für die Knaben eine ganz andere Situation als für das Mädchen. Und nur wenn man die reale Situation der Kinder in der Zeit ihrer frühen Sexualität zugrunde legt, wird man ihre Ängste und die Verschiedenheit ihrer Ängste verstehen können. Das Mädchen will aufgrund seiner biologisch gegebenen Natur empfangen, in sich aufnehmen. Es fühlt oder weiß, dass seine Genitale zu klein ist für den väterlichen Phallus und muss darauf auf ihre eigenen genitalen Wünsche mit direkter Angst reagieren. Mit der Angst nämlich, dass die Erfüllung seiner Wünsche ihm oder seinem Genitale Zerstörung bringen würde. Der Knabe hingegen, der fühlt und oder instinktiv abschätzt, dass sein Penis viel zu klein ist für das mütterliche Genital, reagiert mit der Angst, nicht zu genügen, abgewiesen und ausgelacht zu werden. Er erlebt also eine ganz anders gelagerte Angst als das Mädchen. Seine ursprüngliche Angst vor dem Weib ist keine Kastrationsangst, sondern die Reaktion auf die Bedrohung seines Selbstgefühls. Also wirklich ein ganz anderer Gedanke. Ne? Ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, aber es ist eben eigentlich ein ganz anderer Gedanke. Das zweite Phänomen ist der Penisneid. Penisneid ist nach der klassischen Psychoanalyse der Neid des Mädchen oder der Mädchen in der phallischen Phase wieder ca. 3. bis 5. Lebensjahr auf dem Penis der Männer bzw. der Junge als Teil des Kastrationskomplexes. Das Kind erkennt in dieser Phase, dass das eigene Geschlecht unwiderruflich festgelegt sei. Die Wahrnehmung eines nichts vorhandenen Penis führe bei Mädchen zum Eindruck des kastriert worden Seins, also zum Gefühl der Benachteiligung und dann eben zum Penisneid. Karen stellte das Konzept des Penisneids in Frage. Sie unterscheidet zwischen einem primären Penisneid, womit sie die augenscheinliche Bevorzugung des Knaben hinsichtlich der Harnerotik des Schautriebes der Anonie meint und der durchaus dazu führen kann, dass Mädchen Penisse besonders interessant finden, doch der unbewusste Wunsch, einen Penis zu besitzen, resultiere aus dem sekundären Penisneid, sprich aus der ödipalen Liebe zum Vater und einer zärtlichen Einstellung zu ihm. Unbewusst geht es dem Mädchen nicht darum, einen Penis zu besitzen, sondern so zu sein wie der geliebte Vater. Zudem, sagt Karen Horney, trage die tatsächliche Benachteiligung der Frau im sozialen Leben möglicherweise viel stärker zu dem weiblichen Minderwertigkeitsgefühl bei, als der unbewusste Wunsch anatomisch so zu sein wie der Vater bzw. der Mann. Sie schreibt, tatsächlich steht das Mädchen von seiner Geburt an unter einem, ob gröberen oder feineren oder aber unausweichlichen, Suggestion seiner Unterlegenheit, die dem Männlichkeitskomplex dauernd speisen muss. Sie hält Freuds Penisneid-Theorie für unpassenden männlichen Narzissmus und setzt ihr eine Theorie des Gebärmutterneides entgegen. Aus ihrer Analyse gewinnt sie einen Kommentar oder Zitat überraschenden Eindruck von der Intensität des Neides auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft sowie auf die Brüste und das Stillen.
Das habe ich auch direkt gedacht, als ich das Wort Penisneid gehört habe. Muss ein bisschen Brustneid geben.
In ihrem Buch Fluch aus der Weiblichkeit sieht sie die Psychoanalyse von Freud als Schöpfung eines männlichen Genies, dem sie durchaus zugesteht, mehr von männlicher als von weiblicher Entwicklung zu verstehen. Doch das Dogma von der Minderwertigkeit der Frau identifiziert sie auf diesem Hintergrund als Produkt männlicher Tendenz. In einer männlich dominierten Gesellschaft sei männlicher Gebärneid leichter zu verdrängen als weiblicher Penisneid. Also sie bestreitet diesen Penisneid nicht, aber sie setzt ihn eben in einen ganz anderen Zusammenhang. Fand ich sehr interessant.
Ja.
Dann kommt der Ödipus-Komplex. Der Ödipus-Komplex bezeichnet im Modell der psychosexuellen Entwicklungsphasen nach Freud ursprünglich die Inzestfantasie des Kindes zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr, also wieder einer phallischen Phase, in Bezug auf das gegengeschlechtliche Elternteil, verbunden mit der Rivalität gegenüber dem Elternteil gleichen Geschlechts. Also einfach gesprochen, die Tochter möchte den Vater heiraten und sieht die Mutter als Rivalin. Und das gilt analog für den Sohn, der möchte seine Mutter heiraten und sieht den Vater als Rival.
Wie Ödipus.
Genau. Auch vor dem Ödipus-Komplex rückte Horney ab. Nach Ansicht von Horney sei der Ödipus-Komplex zwar bei Neurosen ein wichtiger Bestandteil, aber unter sehr unterschiedlichen kulturellen Bedingungen sei er nicht zu finden. Für Horney ist der Ödipus-Komplex somit kein Phänomen, das sich aus der Natur des Menschen ergebe, sondern vielmehr ein kulturelles Phänomen, das unter anderem mit dem patriarchischen Verhältnissen und den sozialen Bedingungen zum Beispiel in unserer Gesellschaft in Verbindung stehe. Also es ist eben kein Instinkt oder Ursprungstrieb, sondern der Ödipus-Komplex entsteht dann eben, auch wenn das in der Kultur oder in der Erziehung des Menschen dafür irgendwie dafür steht quasi, ne? Oder was heißt dafür steht, aber dass der das auslöst, den Oedipus-Komplex. Dann gibt es noch das wahre und das falsche Selbst. Also Freud sprach von Ich über Ich und Es. Und Karen Horney nutzte eher die Begriffe des wahren und falschen Selbst. Und diese Begriffe spielten in den 50er Jahren auch eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Ich-Psychoanalyse sowie in den Theorien der narzisstischen Störungen. Und Karen Horney war wahrscheinlich auch die erste, die diese wesentlichen Begriffe, also wahre und falsch, das wahre und das falsche selbst, wirklich definierte. In ihrem Buch Neue Wege in der Psychoanalyse führte Horney das Konzept des spontan individuellen Selbst ein, das sie später als wahres Selbst bezeichnet. Sie räumt auch ein, dass dieser lebendige, einzigartig persönliche Kern schwer zu definieren sei und fasst ihn anderorts als mögliches Selbst. Also das, was wir sein könnten, wenn wir uns in einer förderlichen Umgebung entwickelt hätten, auf. Es ist also nichts Fixes, sondern die Summe uns innewohnenden Möglichkeiten, die gefühlt werden könne. Fand ich eigentlich ganz spannend, wie sie das definiert. Zusammengefasst kann man sagen, dass Karen Horney eine neufreudianische psychoanalytische Theorie begründete, die auf der Annahme basierte, dass viele Formen der Neurosen oder der Neurose die Folge emotionaler Konflikte sind, die aus Kindheitserfahrung und späteren Störungen der zwischenmenschlichen Beziehung resultierten. Hier betont sie vor allem die Rolle der Kultur bei der Entstehung neurotischer Konflikte. Sie vertrat die Auffassung, dass derartige Störungen zum großen Teil durch die Gesellschaft bedingt sind, in der der Mensch lebt, da die Normalität kulturell festgelegt ist und eben, dass die Störungen nicht ausschließlich durch die Triebe entstehen. Mhm. Das ist nämlich das, was Freud eigentlich so im Grunde sagt, denn das ist Neurosen oder Störungen durch diese Triebe entstanden ist, durch die natürlichen Triebe, die der Mensch hat. Das hat sie halt widerlegt, hatte ich gerade versucht, so ein bisschen zu erläutern. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, ne? Dass es wirklich darum geht, okay, wie entwickelt sich jemand, in welcher Kultur, wächst derjenige auf, wie wird er erzogen und so weiter, dass das eben eine immense Rolle bei der Entwicklung auch von Störungen oder Neurosen haben kann. Mhm. Ich meine, auch eine immense Rolle spielt bei der ganzen Entwicklung einfach des Menschen.
Ja.
Also sie sagt über sich selbst, ich sollte eigentlich nichts lesen, nur mich selbst. Denn nur eine Hälfte meines Wesens lebt, die andere beobachtet, kritisiert, ironisiert. Das finde ich auch ganz cool eigentlich, ne? Dass man immer schauen oder dass man, also ich nehme aus diesem Satz mit, dass es einfach wichtig ist, über sich selbst zu fühlen, zu lesen, was passiert, weil man wirklich mit die andere Seite oder die andere Hälfte ist eine Wahrnehmung, die in der man ja Sachen kritisiert oder Sachen bewertet oder eben beobachtet und so weiter. Das fand ich eben ganz spannend.
Mhm.
Für die psychoanalytische Therapie fordert sie, das Hier und Jetzt stärker zu betonen und den augenblicklichen Faktoren mehr Aufmerksamkeit zu widmen als denen der frühen Kindheit. Sie wertet der Kindheit schon bei der psychischen Entwicklung eine wesentliche Bedeutung bei, doch den Schwerpunkt legt sie in ihrer Theorie auf die Gegenwart. Ne? Also sie sagt schon, okay, klar ist es, wenn man eine schwierige Kindheit hat, ist es wahrscheinlich auch im Erwachsenenleben schwierig, aber man muss dann eben jetzt und hier gucken, was belastet mich jetzt noch oder was nehme ich damit raus und wie kann ich da jetzt auch rauskommen. Und während Freud angesichts des Konfliktes zwischen Individuum und Gesellschaft ein gewisses Maß an Neurose für unvermeidlich hielt, glaubt Karen Horney an die Kraft der Selbstverwirklichung, mit der Fehlentwicklungen korrigiert und überwunden werden können. Sie schreibt, diese Überzeugung bedeutet, dass der Mensch von Natur aus freiwillig nach Selbstverwirklichung strebt und dass sich seine Wertmaßstäbe aus diesem Streben entwickeln. In jedem Fall ist das ideale Ziel die Befreiung und die Pflege jener Kräfte, die zur Selbstverwirklichung führen. Ablehnung erfährt Karen Horney, da sie sich von der orthodoxen Psychoanalytikerinnen insofern unterscheidet, als sie schon früh soziologische, kulturelle, psychologische und ethnologische Befunde in ihrem Denken einbezieht und vom rein biologischen, deterministischen Standpunkt ihrer Fachkolleginnen abweicht. Das ist auch schließlich der Grund, warum sie 1941 aus der New Yorker Psychoanalytischen Gesellschaft ausgeschlossen wird, was nahezu einem beruflichen Todesurteil nahe kommt. Das führte sogar dazu, dass Karen Horney nur mit einem eingeschränkten Lehranalytikerstatus weiterarbeiten durfte. Doch, mutig und stolz, wie sie war, gründete sie ein eigenes Institut und wurde Vorsitzende davon. Das war das American Institute für amerikanisches Institut für Psychoanalyse. Mhm. Seit 1942 war sie Professorin am New York Medical College und vertritt ihre fortschrittliche Theorie sehr erfolgreich in Forschung, Lehre und war Therapeutin bis an ihr Lebensende. Zum Ende ihres Lebens begann sie auch, sich zunehmend für den Zen-Buddhismus zu interessieren. In diesem Zuge bereiste sie zusammen mit einem Zen-Meister Japan in der Hoffnung, die Verbindung ihrer eigenen Arbeit mit dem Zen-Buddhismus erforschen zu können. Es war ja ein Anliegen, ihre psychoanalytische Arbeit und den Zen-Buddhismus zusammenzuführen und für beide Wege eine gemeinsame Sprache zu finden. Damit hat sie einen wichtigen Beitrag zur Integration von Psychotherapie und Spiritualität geleistet, noch bevor dieses Thema von Analytikerinnen und Begründerinnen der humanistischen Psychotherapie aufgegriffen wurde. Also auch da war sie eine Art Pionierin. Leider kam sie selber nicht mehr dazu, die Verbindung von persönlicher Entwicklung und spirituellem Wachstum wirklich erforschen und fördern zu können, denn am 4. Dezember 1952 starb Karen Horney in New York an Krebs.
Ach, schade.
Ja. Der Schriftsteller Karl Zuckermeier schrieb über ihren Tod: Wer Karen Horney gekannt hat, wird schwer begreifen, dass sie gestorben sein soll. Sicher nur das, womit Karen Horney Lebensarbeit sich beschäftigt. Die Seele. Und ein eigenes Zitat würde ich jetzt gerne nochmal von ihr selber, würde ich nochmal gerne zum Abschluss bringen. Und zwar: Ich glaube daran, dass ein Mensch sich ändern kann, solange er lebt.
Das ist ein schönes Zitat. Zum Abschluss. Und ich finde weiterhin ihr Bild dafür irgendwie geil. Dass sie da so lässig aussieht. Irgendwie. Und ganz schön innovativ war tatsächlich.
Ja.
Ne, Methoden weiter zu denken und weiterzubringen.
Ja, vor allem auch anders zu denken. Das fand ich ja spannend. Und sich auch von, ich glaube, so wie ich das wahrgenommen habe, war den Freund und auch seine Lehren einfach sehr gesetzt zu der Zeit.
Ja.
Und sich davon auch abzuwenden und ihn ja auch in der Form dann eigentlich zu kritisieren, das war, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Und ich fand, also ich habe viele, so wie sie es beschrieben hat, so habe ich es auch in meinem Text dann genommen, also als Zitate quasi oder als Auszüge aus ihren Büchern oder ihren Artikeln, weil ich auch fand, dass sie es eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das hätte anders beschreiben sollen. Sie ist natürlich also ein bisschen wulstig geschrieben, weil sie eine Fachexpertin einfach ist.
Ja.
Aber ich fand es trotzdem doch sehr klar, was sie geschrieben hat.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, beeindruckende Persönlichkeit.
Ja, finde ich auch.
Alles klar. Dann Dank ich dir für die Geschichte.
Sehr
und
gerne.
Ich freue mich auf die nächste Folge, Schwesterherz.
Ja, ich mich auch. Mach's gut, meine Liebe. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.